Single Trails und Single Malt, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Malt. Heute geht es darum, ob Tobi den Wettkampf gegen die Enten gewinnt und ob Jasper ja auch 6 Tage Fahrradfahren überlebt und was mit unseren Autos los ist. Herzlich willkommen. Tobi, wie geht's?
Mir geht's sehr gut. Ich sitze hier an einem sonnigen Tag an meinem Schreibtisch und habe alle anderen aus dem Haus rausgeworfen. Das heißt, ich habe mich durchgesetzt. Ich darf das Haus behalten, während andere Leute jetzt hier aus dem Haus raus müssen und die Hunde und ich nicht mehr in einem warmen Auto sitzen muss zum Podcast.
Das ist total toll.
Mein Leben geht in die richtige Richtung.
Man hat einfach Angst um dich. Weißt du, weil im Winter, wenn du im Camper podcasten musst, dann kannst du dir eine Jacke anziehen oder die Heizung anmachen. Genau. Aber im Sommer hat man einfach Angst, dass man danach so einen Schmorbraten rausholt.
Ja, genau. Also, von daher, mir geht's sehr, sehr gut. Aber wie geht's dir?
Mir geht's einigermaßen okay. Muss man mal ehrlich so sagen. Die Social Media Welt ist ja immer so, dass man immer denkt, alles High Life und so. Aber es gibt auch Phasen von, ich sag mal, selbsternannten Influencern, in denen das Leben nicht so richtig will. Oder der Körper.
What happened?
Ich bin so ein bisschen drüber, was Festivals angeht. Also hier mit dem Marathon von Sölden Opening und Rock the Hill und was war vorher nochmal? Ich krieg's gar nicht mehr auf den Schirm. Das war einfach alles ein bisschen viel. Vorher war ich an den Wechseltrails, davor war Winterberg, Willingen. Also das war jetzt einfach Wochenende an Wochenende mit vor Ort sein, präsent sein, tausenden von Menschen ab und zu mal ein Bierchen trinken. Und dann kommen ja noch diese ganzen Videos und Podcasts dazwischen, die man machen möchte, ewige Büroarbeit. Also ich bin, ich will jetzt nicht jammern oder so, will ich wirklich nicht.
Zu spät.
Aber mein Körper hat das dann für mich geregelt. Der hat einfach gesagt, so Kollege, ich mach dich jetzt kaputt. Und dann musst du dich ausruhen. Und genau das ist passiert. Irgendwie eine Woche jetzt hier. Heute geht's los zu Stone King Rally, zum härtesten Rennen meines Lebens. Weil ich bin noch nie 6 Tage am Stück Enduro-Rennen gefahren, bei dem man jeden Tag 1000 bis 1500 Höhenmeter macht und insgesamt 20.000 Tiefenmeter. Das habe ich noch nie gemacht. Und irgendwie eine Woche vorher mit verschleimtem Hals und zuer Nase zu Hause zu liegen, ist, glaube ich, nicht die beste Vorbereitung. Aber
es geht so, aber man kann auf alle Fälle nicht sagen, dass du jetzt in der Woche davor übertrainiert hast.
Nee.
Du musst die positiven Sachen sehen.
Ja, also
da hast du dich auf alle Fälle zurückgehalten.
Ja. Ist auch schön. Also im Übertraining bin ich weit weg.
Also, wie gesagt, du gehst wahrscheinlich als einer der wenigen mit wirklich frischen Beinen an den Start.
Ja, das ist richtig. Aber auf jeden Fall, das hat ein bisschen an mir gezerkelt oder zerkelt immer noch. Heute ist so einer der Tage, an dem ich mich eigentlich so kopfmäßig auch wieder eigentlich ganz wohl fühle und irgendwie optimistisch bin und Bock drauf habe.
Der Sven ist gestern. Wie soll der Tag auch sonst sein, wenn wir miteinander reden, schon am frühen Morgen? Da kann der Tag nur gut werden.
Tobi, das wollte ich gerade sagen. Ich muss auch wirklich, das ist einfach deine Aura, unser Podcast, der auch so viele Zuhörer da draußen immer wieder motiviert, ihr Leben einfach mal in den Griff zu bekommen. Aber mal aufzustehen und zu machen. Ja? Egal, was der Körper sagt. Oh Gott. Genau. Ich habe tatsächlich dann irgendwie jetzt versucht, die Füße stillzuhalten und irgendwie fit zu werden, aber ja. Ist halt so. Ist einfach so. Heute geht's los. Ich muss nachher noch packen. Ich habe heute Morgen noch ein Video geschnitten. Und nehme gerade noch einen Podcast mit dir auf.
Und wir haben halt Sonntagmorgen 8.45 Uhr.
Mhm. Also ich war früh auf den Beinen. Tobi, ich fahre los zur Stone King Rally, was mein härtestes Rennen meines Lebens sein wird, wo ich sehr, sehr viel Angst vor habe. Du allerdings widmest dich auch einer sehr großen Angst, und zwar wirst du in einem Boot schwimmen, obwohl du gar nicht schwimmen kannst.
Genau, ich habe auch ein hartes Rennen vor mir, und zwar ist ja in 3 Wochen Eurobike, und ich habe gedacht, ja, fährst du halt jetzt einfach schon mal los. Und zwar hatte ich dir die Geschichte ja, glaube ich, schon vor 2 Jahren oder so erzählt. Mhm.
Ist ein bisschen länger, ja.
Ja, ist ein bisschen länger her. Da kam noch so Corona dazwischen und dann kam, ja, ganz viel anderes dazwischen. Aber jetzt geht's los und zwar wohne ich am Obermaintal. Das heißt, das ist da, wo der Rote Main und der Weiße Main zusammenfließt. Und hier, wo der Main das erste Mal so richtig mit dem Kanu befahrbar ist. Und es ist ja dieses Jahr so, dass die Eurobike das erste Mal nicht in Friedrichshafen ist, sondern
Frankfurt.
Frankfurt am Main.
Woo.
Merkt, warte, da gibt es eine Verbindung.
Yay! Da fließt ein Fluss, könnte man sagen.
Da fließt ein Fluss von A nach B. Ich wohne bei A, Eurobike bei B. Ich habe gedacht, das nutze ich. Und hatte ja auch schon mein cooles Holzkanu angepriesen. Das heißt, ich fahre jetzt morgen mit dem Kanu hier los und fahre dann die 400 Flusskilometer bis nach Frankfurt am Main, weil ich wohne hier so 30, 40 Meter vom Fluss entfernt. Die Eurobike ist auch so 100 Meter vom Fluss entfernt und deshalb fahre ich eigentlich komplett mit dem Kanu zur Eurobike.
Ja, das ist ziemlich cool.
Und habe mein Bike dabei, treffe immer wieder Leute und gehe mit den Radfahren, habe meinen Hund dabei, ja, sehr witzig aussehen, in Schwimmweste. Und genau, das wird, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr geiler Trip, auf den ich mich extrem freue, der aber auch nicht so ganz unanstrengend wird, weil ich bin ja Team Bein und nicht so Team Arm. Beim Paddeln geht es aber ja doch eher um Arm. Von daher werden wir mal sehen, weil ich sitze so jeden Tag circa 5, 6, 7 Stunden im Boot, wo man ja konstant durchpaddelt und das für 3 Wochen.
Junge, 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 Junge.
Das ohne wirklich einen Ruhetag. Das also
geisterkrank.
geisterkrank. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es wird. Ich freue mich extrem, weil ich habe jetzt die Woche schon immer mal wieder das ganze Setup zusammengestellt, habe alles aufs Boot gepackt, bin hier oben bei mir über die Main-Schleife gepaddelt und es ist echt, es passt alles mega gut rein. Es schaut auch cool aus. Ich habe dir gerade ein Bild geschickt mit dem ja, Bike, wie es montiert ist und so. Und ja, es ist cool. Es wird ein super Trip mit viel Zelten, mit vielen kleinen Abenteuern und einfach mal Deutschland so ein bisschen von der anderen Seite sehen.
Ja. Ich glaube, dass das mega, mega cool ist und ganz ehrlich, wenn man so ein, man kennt es glaube ich, wenn man an einem Fluss lang geht, dann sieht man immer vom Ufer auf dem Fluss. Aber wenn man mal eine Zeit lang im Fluss irgendwo gepaddelt oder geplanscht oder geschwommen ist, das ist tatsächlich eine ziemlich andere, sehr coole Perspektive. Und ich glaube, dass das ein mega geiler Trip wird, weil du bist ja immer in der Natur. Also es gibt keine Straße, die dich quasi aufhält oder blockiert, weil Wasser hat in Deutschland zum Glück immer Vorrang. Du wirst vielleicht einen oder anderen Staudamm wahrscheinlich haben oder so eine Sperre, ja. Nennt man das?
Schleuse. Genau.
Ja. Aber,
ja, genau, also da freue ich mich sehr drauf. Das wird echt eine coole Sache, die jetzt wirklich sehr, sehr lange schon in meinem Kopf rumgeistert und dass sich das jetzt so ausgeht. Ich hoffe, ich schaff's. Also das ist halt tatsächlich, mit dem Radfahren kann man ja so, auch wenn du jetzt dich so ein bisschen ängstlich gibst, dass du die Stone King Rally vielleicht nicht schaffst, schaffst du die natürlich schon.
Das ist ein ernst zu nehmen, das ist nicht ängstlich geben, sondern ich habe wirklich Angst. Das ist kein Schauspieler.
Ich wache nachts schweißgebadet auf.
Nein, das ist wirklich, ich hab gestern mit dem Sven, der Kollege, der jetzt mitkommt, drüber gesprochen, wir waren gestern eine Pizza essen und dann habe ich drüber nachgedacht, im Februar, gell? Als ich in Spanien war und meinen ersten Tausender dieses Jahr gefahren habe, 1000 Höhenmeter. Danach war ich sowas von gekocht, Tobi. Ich musste mich 3 Stunden hinlegen am Nachmittag, weil ich war fertig, war Feierabend. Und das war einmal 1000 Höhenmeter. Wir machen das jetzt 6 Tage am Stück und ich habe wirklich in den letzten Wochen jetzt nicht viel, weißt du, eine Tour, die ich fahre, die hat mal irgendwie 600 Höhenmeter oder 400, aber nicht der zweite Tag von der Stone King, weil die hat 1800 Höhenmeter. Und alles, was bergab ist, ist Wertungsprüfung. Also Stage, also Vollgas fahren, weil Jasper ja auch kann halt einfach nicht chillen, wenn die Zeit läuft. Funktioniert nicht, habe ich schon probiert. Ich habe da wirklich Angst vor. Ich habe Angst davor, dass mein Körper, also mein Hirn quasi, wie soll ich sagen, dass mein Bewusstsein nicht stark genug ist, meinen Trieben des Rennfahrerdaseins standzuhalten. So, also, ja.
Ja, also Ich kann dir sagen, ich habe ja schon öfter so Sachen gemacht, die mehrere Tage gehen.
Du fährst auch gerne mal 100 Kilometer mit dem Rennrad. Das habe ich immer noch nicht gemacht. Verstehst du das? Weißt du, warum ich jetzt Angst habe? Ich bin kein Langstreckentyp.
Ja, okay, jetzt langsam kommt. Ja. Aber es ist ja so, der erste Tag geht, der zweite Tag ist scheiße. Und beim dritten Tag hat der Körper gemerkt, das ist das, was wir machen.
Das habe ich mir gedacht, das funktioniert vielleicht, wenn du 5 Tage hast, aber wenn du, also ich habe vor allem vor dieser Zahl 6 irgendwie Angst, weil es gibt keine Mitte, wo du sagst, okay, jetzt werden die Tage kürzer. Wenn du 3 Tage geschafft hast, hast du nochmal 3 Tage vor dir und nicht so, okay, jetzt sind es nur noch 2. Dann.
Wirklich, das geht dann, 100%, weil dann der Körper hat sich dann halt darauf eingestellt, dass er halt auch so ein bisschen haushalten muss und er weiß halt, okay, das ist jetzt hier, das ist unser Business. Das ist das, was wir jetzt scheinbar machen. Also, los geht's. Kannst du darauf einstellen, der zweite Tag wird kacke, danach wird's besser. Definitiv.
Ich lass mich überraschen.
Und du wirst es schon schaffen, weil dein, du hast ja doch auch einen ganz guten Durchhaltewillen. Sonst hättest du das auch mit den Videos nicht so viele Jahre schon jede Woche gemacht. Also deshalb kriegst du hin und ich drück dir die Daumen. Ich hatte mich ja auch für dieses Rennen angemeldet.
Aber dann kam das Kanu dazwischen.
Nee, dann kam einfach das dazwischen, dass ich nicht in der ersten Auswahl war. Hä, es konnten sich ja nur ganz wenig Leute für dieses Rennen anmelden.
Ach ja, genau.
Und dann gab es so, so Wellen, wo man dann quasi nachgerückt ist. Und ich war in der allerersten Auswahl nicht dabei, weil ich glaube, da waren vor allen Dingen Leute dabei, die das ist ja quasi die ehemalige Transprovence.
Korrekt.
Die das schon mal gefahren sind und die halt irgendwie eine gute Beziehung zum Veranstalter haben.
Ja.
Oder die halt so wie du von den Marken gesponsert sind, die dieses Rennen unterstützen.
Ja.
Und ich wollte das Rennen eigentlich mit Dennis Stratmann fahren. Und ich bin da tatsächlich direkt in der zweiten Auslosung dabei gewesen und hätte da ein Rennen fahren können. Dennis aber nicht, der war erst in der dritten oder vierten und dann habe ich gesagt, entweder machen wir es zusammen oder wir machen es gar nicht.
Echt? Und dann, mit mir zusammen fahren wolltest du nicht, oder was?
Naja, außerhalb des Podcasts sprechen wir ja nicht so. Von daher ich bin relativ traurig. Lange nicht, dass du dafür angemeldet bist.
Ach so, ich glaube, ich
würde auch. Weil normale Leute, wie ich, haben sich ja relativ frühzeitig anmelden müssen und sind nicht wie du, wie die Jungfrau zum Kind gekommen.
Ja, das stimmt. Das tut mir auch manchmal richtig leid, dass ich meinen Status da irgendwie so ein bisschen ausnutze, was Rennfahren und Anmeldungen angeht. Ich muss auch echt sagen, ich habe mich richtig schlecht informiert über das Rennen. Es wird richtig Punkrock.
Also du weißt schon, dass du wirst relativ viel zelten, oder?
Ja, die meisten Informationen hat mir gestern Sven Busse zugetragen. Das ist übrigens der Barbesitzer aus Bielefeld. Es gibt auch ein lustiges Video auf meinem YouTube-Kanal, das heißt die beste Session meines Lebens. Das kann ich nur sehr empfehlen. Sven Busse ist auch so ein alter Punk.
Und hast du das letzte Mal eigentlich im Zelt geschlafen?
Tobi. Ey, ich glaube, das war irgendwann in meiner Jugend, vor bestimmt, weiß ich nicht, 15 Jahren oder so. Also es wird, Katastrophe. Deswegen habe ich ja so, ich habe gar nicht, weißt du so, selbst wenn du sagst, du schaffst die Tage oder du schaffst diese Leistung an Höhenmetern, was ist, wenn dir der Schlaf einen Strich durch die Rechnung macht? Du kriegst einfach kein Auge zu in diesem Zelt, weil es windet, stürmt oder irgendwie, keine Ahnung, du von Ameisen überrannt wirst oder durch dein Zelt ein Bach fließt. Ich weiß es nicht. Ich habe einfach fucking Respekt davor, 6 Tage lang in einem fucking Zelt zu schlafen und tagsüber Höchstleistung zu bringen.
Kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo ich in diesem Podcast gesagt habe, Jasper, du musst ja keine Sorgen machen, das wird schon alles funktionieren?
Ja, ja.
Ja, streich das bitte.
Okay, danke. ich feiere das richtig ab. Also ich muss jetzt ganz kurz nochmal so ein persönliches Statement dazu abgeben. Ich habe das gerade eben so ein bisschen larifar gesagt, aber ich bin einfach kein Langstreckentyp. Die längste Rennradrunde, die ich gemacht habe, war irgendwie knapp über 70 Kilometer. Ich bin noch nie einen 100er gefahren auf dem Rennrad. Ich bin noch nie länger als 3-4 Stunden im Sattel gesessen. Also wirklich im Sattel gesessen. Und klar, bei der Söldenrallye waren wir irgendwie 8 Stunden Fahrrad fahren, aber mit Lift und bergab fahren, da mussten wir insgesamt 600 Höhenmeter treten. Das war alles irgendwie im Rahmen. Aber wenn du jetzt einfach da jeden Tag von morgens bis abends im Sattel sitzt und dann in einem fucking Zelt schläfst. Das ist einfach so eine persönliche Herausforderung für mich, weil ich mich sonst immer so, okay, einen Tag voll auspowern, voll auf die Fresse und dann einfach danach meinen Tag chillen oder zwei Tage chillen. Das gibt's halt da nicht. Und deswegen wird das, also ist das für mich so ein Riesending.
Ja. Vor allen Dingen, was richtig spannend ist bei der Söldenrallye, ich meine, wenn du da Halbgas fährst, dann weißt du ja mental, du bist immer noch der Schnellste oder Zweitschnellste am Hang.
Halt, stopp. Bei der Söldenrallye gibt es nicht mal eine Zeitnahme.
So. Ja, aber trotzdem, also alleine von deinem, ne?
Ja.
Also du musst nicht, bei dir gibt es ja immer eine Zeitnahme, weil du bist Jasper Jauch. Das heißt, du solltest jetzt nicht, wenn dich jemand sieht, solltest du nicht super langsam fahren und irgendwie da rumeiern. Wenn du aber, also bei der Stoking Rallye, da sind halt einfach schon auch mit die schnellsten Fahrer der Welt am Start, weil es halt einfach ein krasses Rennen ist mit einer super Historie. Das heißt dieses Jahr halt anders, aber ich meine, die Trans-Provence ist halt einfach ein gesetzter Name. Das heißt, da gibt's halt schon, also du, wenn du da Halbgas fährst, bist du definitiv nicht der schnellste Mann am Berg. Cool. Sondern, ja, also ich wollte nur noch mal kurz den Druck erhöhen. Oder vielleicht auch den Druck rausnehmen.
Beides gut. Beides kann man so sehen und das entscheidet man dann halt nach Tag 3 einfach so. Okay, welche Strategie fährt man jetzt?
Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich drücke dir auf alle Fälle die Daumen. Es wird sicherlich ein super cooles Erlebnis und bin gespannt, was du zu erzählen hast.
Ja, genau. Ich auch.
Zum Thema noch nie ein 100er gefahren. Letzte Woche bekomme ich einen Anruf von Sebastian Breuer von, das ist der neue Liaison-Manager bei Schwalbe. Dem habe ich schon einige Podcasts gemacht und so. Und der ist, ich sag mal so, relativ fit und fährt halt auch so Sachen wie das Unbound Gravel, also so diese Weltmeisterschaft, inoffizielle Weltmeisterschaft im Graveln in Kansas.
Ja.
Kann man mal beim Pump-Podcast hören, wie das so ist. Und der war samstags bei der Gravel World Series in Polen, wollte eigentlich ein paar Athleten betreuen, hat sich dann entschieden, ja, okay, ich betreue jetzt die Athleten, setze mich dann aufs Rad und mache die dann halt einfach fertig und ist da Dritter geworden. Ja, und hat sich dann gedacht, ja gut, jetzt dann fahre ich halt heim, ne? Und ist losgefahren, ist am Sonntag, das ist der heißeste, oder war der heißeste Tag in, weiß nicht, dieses Jahr bis jetzt, glaube ich. Also da, wo du oberkörperfrei im Lift in Bischofsmais dir einen Protektor vors Gesicht gehalten hast, damit dir nicht so warm ist. Da ist der mal schnell 400 Kilometer durch Tschechien gefahren, hat in Oberwiesenthal übernachtet und ist am nächsten Tag 400 Kilometer nach Hause gefahren.
Junge.
400 Kilometer am Tag. So,
ja,
dann habe ich gedacht, der kommt ja in der Nähe bei mir vorbei.
Das ist das Vierfache von dem, was ich noch nie gemacht habe.
Genau. Ja. Der kommt ja bei mir vorbei, dann fahre ich doch mal da hoch und begleite ihn mal ein paar Kilometer und gebe ihm vielleicht mal ein bisschen Windschatten, damit er sich auch mal ein bisschen ausruhen kann. Weil wenn du halt alleine fährst, ist es halt schon mal angenehm, sich einfach irgendwo hinter einen in den Wind zu klemmen und mal so ein bisschen ruhiger angehen zu lassen und du fährst trotzdem noch deine Pace.
Ja.
So der Plan. Ich habe den dann getroffen, bin da erstmal hingefahren, war super geil, ich perfekt vorbereitet, als ob ich noch nie Gravel gefahren bin, hier losgefahren, bei uns auf die aufs fränkische Jura gefahren, erstmal Platten gehabt.
Oh.
Was dabei? Nein.
Oh.
Irgendwie bei wildfremden Leuten da oben in der, ich sag jetzt mal Einöde, geklingelt und gefragt, ob die eine Pumpe haben. Erste Pumpe hat natürlich nicht gepasst. Zweite Pumpe hat dann gepasst, konnte ich mein Rad wieder aufpumpen. Dann bin ich weitergefahren in seine Richtung. Und kurz bevor ich ihn dann getroffen habe, habe ich gedacht, ja, jetzt gleich geht's bestimmt ganz gut zur Sache. Gehst du nochmal pinkeln. Also bin ich hier links abgebogen ins Gebüsch, pinkeln gegangen, wieder zurück aufs Rad, merke, Moment, da fehlt doch was. Ah ja, richtig, eine Pedale ist abgefallen. Ja, blöd. Dann gehe ich nochmal kurz zurück, da wo ich gerade war.
Und warum ist die Pedale abgefallen?
Ich weiß nicht. Die hat sich halt einfach vom...
Die ist einfach aufgefallen beim Aufpumpen so. Blong.
Nee. Also das war, Aufpumpen war schon eine halbe Stunde her. Sie ist halt einfach so abgefallen.
Oh
Junge. Und zwar ist sie von der Achse gerutscht, weil da ist halt so eine, das ist ein, so ein Look-Rennradpedal und das ist mit so einer Kunststoffmutter auf die Achse geschraubt. Und die hatte sich scheinbar gelöst und ist dann einfach abgefallen. Was ich dann halt erstmal da in der Wiese suchen musste, dann gucken, ob noch alles da ist, dann muss ich das wieder dran schrauben. Ich hatte schon so einen Hals, ey. Ich habe schon gedacht, was für eine Scheiße. Und dann bin ich dem entgegengefahren, habe ihn dann getroffen und habe dann gedacht, ja, okay, jetzt kommst du mal so ein bisschen auf seine Pace und dann gehst du mal, in, ne? Dann ziehst du den mal nach Bamberg zurück. Am Arsch. Ich habe mich bei ihm in Windschatten geklemmt. Ich meine, der Typ, der hatte schon eine Weltserie und 600 Kilometer in den Beinen. Und ich hatte keine Chance, wenn ich nicht in seinem Windschatten gefahren bin, überhaupt dran zu bleiben.
Oh, Junge, ey.
Also erstens
ja, klar, fährt der Typ, ich mein, hey, wenn der halt so 400, zu so einem Gravel-Rennen fährt und dann 400 Kilometer nach Hause, das ist halt auch, also weißt du, wenn du danach noch nicht genug hast, dann, pff, Digga.
Der Typ fährt eine Pace über 400 Kilometer am Tag. Crazy. Und was ich gemerkt habe, ich habe natürlich ein Gravelbike, der hatte jetzt ein Rennrad mit Aerobar und alles Mögliche. Alter, ich habe bergunter getreten wie Sau. Und der ist nur gerollt. Der hat nicht reingetreten und ist mir einfach davon gefahren.
Das ist krass.
Da habe ich mal gemerkt, was so Aero alles ausmacht an so einem Rad. Ich meine, das Ding ist wirklich komplett von A nach B auf Aero ausgerichtet, damit er halt die Distanzen in der Geschwindigkeit schafft. Aber ich glaube, der fährt auf die 400 Kilometer, fährt der irgendwie einen 28er Schnitt oder einen 30er Schnitt. Ich möchte nichts Falsches sagen, aber crazy.
Wirklich crazy. Ich hatte mit Nina Hoffmann drüber gesprochen, die waren ja im Windkanal zum Testen und die hatten auch so krasse, krasse Ergebnisse daraus ziehen können irgendwie. Ich krieg's jetzt nicht mehr ganz zusammen. Bitte sag mir nicht böse, wenn ich die Zahlen verdrehe. Aber es war irgendwie sowas um die 40 km/h. Wenn du ab 40 km/h ist es sinnvoller, auf Aero zu setzen, als noch aufzustehen und zu treten. Weil der Windwiderstand, wenn du trittst, größer ist als das, was du leistest, wenn du reintrittst. Und das finde ich krass. Also, ich weiß nicht genau, ob es 40 km/h waren oder irgendwie, aber es gibt diese Zahl um den Dreh bei 40, wo es dann Sinn macht, sich klein zu machen.
Ja.
Und wie man sich klein macht, das kann ich nicht erzählen, weil das ist Syndicate-Geheimnis.
Syndicate-Geheimnis. Aber man hat auf alle Fälle ein paar Bilder gesehen, wie sie im Windkanal ist. Da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Es ist, das finde ich zum Beispiel auch schon ganz schön krass, dass da so viel dran gearbeitet wird. Also mega gut, weil das bringt halt einfach den Downhill-Sport nochmal auf ein neues Level, wenn auch an solchen Sachen gearbeitet wird. Aber ja, diese Geschichte da hinter dem Kollegen herzufahren und hat mich nochmal, es ist schon krass, was man da auch technisch alles so machen kann. Aber natürlich auch eine Wahnsinnsleistung, 800 Kilometer an 2 Tagen und davor noch ein Weltserienrennen zu fahren. Respekt, Junge, Respekt.
Da fahre ich lieber mit dem Auto.
Ja, und da lohnt es sich auch klein zu machen, ab 40 Kilometer, ne?
Ja, apropos Auto. Tobi, du hast ein neues Auto, hast du gesagt.
Ja, genau. Also ich habe das Auto ja jetzt schon ein bisschen länger, habe ich irgendwann im, glaube ich, März oder so bekommen. Aber jetzt stehen Umbaumaßnahmen an. Nachdem ich natürlich auch sehr viel unterwegs war und sehr viel von A nach B gefahren bin, hatte ich nicht so viel Zeit. Und jetzt geht's aber los. Und jetzt wollte ich mal mit dir reden, weil du hast ja auch ein neues Auto, beziehungsweise hast immer wieder ein neues Sunlight.
Nein, ich habe jetzt meinen alten Camper wieder zurückbekommen. Das haben alle auf Social Media falsch verstanden. Ich habe genau das gleiche Fahrzeug. Das muss ich nur kurz ein bisschen abgeben. Jetzt habe ich es wieder zurück und wieder alles reingeräumt.
Ah.
Okay. Das gleiche Auto wie vorher, nur jetzt ohne Delle.
Vorerst.
Vorerst. Alle Angaben ohne Gewehr.
aber nichtsdestotrotz, dein Camper ist ja, den hast du ja auch ein bisschen modifiziert. Ich meine, der kommt ja schon von Sunlight sehr cool aussehend. Das Problem bei diesen Dingern ist halt oft, dass sie halt einfach ziemlich nach Oma und Opa ausschauen. Zumindest diese Pössl-Varianten, die ich immer habe.
Ja.
Und jetzt wollte ich mal mit dir drüber reden, weil es ist ja wirklich so, ganz viele von unseren Bekannten sprechen uns immer an, hey, wir wollen uns einen Camper kaufen, wir wollen uns vielleicht einen ausbauen, wir wollen aber vielleicht auch einen kaufen. Worauf muss man achten? Was muss man dann vielleicht noch machen? Und ich weiß nicht, ob du mir beipflichten kannst, aber es gibt zwei zwei Arten von Leuten. Es gibt die, die ein Projekt machen möchten.
Ja.
Also die sagen, ich will jetzt meinen Camper ausbauen, so wie er mir passt. Das ist halt die eine Variante, was halt super cool ist, das habe ich auch schon zweimal gemacht, macht mega Spaß.
Ja.
Und dann gibt es die Leute, die halt sagen, ich kaufe mir ein neues Auto, was schon ausgebaut ist und modifiziere das ein bisschen. Und man kann, denke ich mal, sagen, sich eins zu kaufen von Pössl, von Sunlight, von den ganzen, was fertig ausgebaut ist, ist eigentlich immer günstiger, wie wenn man es selber macht.
Ja.
Auch als wenn man es selber macht.
Ja.
Also das ist wirklich crazy.
Also weil diese ein Neufahrzeug, was leer ist, oder ein Kastenwagen, der leer ist, den du dann ausbaust, bist du auf jeden Fall teurer, als wenn du dir einen Camper kaufst. Wobei, da muss ich jetzt auch nochmal einhaken, wir haben seit letztem Jahr enorme Preiserhöhungen in der Camperbranche. Und die treffen auch natürlich die Kastenwegen und die Lieferengpässe auch. Also das ist nicht mehr so geil, wie als wir noch vor ein, zwei Jahren drüber gesprochen haben, was die Preisthematik angeht mit einem fertigen Camper kaufen.
Ja, also die Dinger sind schon, ich meine, meiner war ja dann auch am Ende 8.000 Euro teurer, wie eigentlich, wo ich den gekauft habe. Ne? Also in dieser Lieferzeit ist der 8.000 Euro teurer geworden. Aber die Kastenwägen werden natürlich auch teurer. Und das liegt zum einen daran, dass die Rohstoffe teurer werden, dass alles andere drumherum auch teurer wird. Aber das liegt auch daran, und das hat mir jemand aus der Branche erzählt, dass halt Amazon einfach so viele von diesen Karren gekauft hat,
ja, korrekt,
um ihren eigenen Prime-Lieferservice aufzubauen, dass für diese Camper-Ausbauer, die ja dann am Ende doch gar nicht so viele von diesen Karren nehmen, gar keine mehr übrig bleiben.
Hm.
Weil klar, Amazon nimmt irgendwie, weiß ich nicht, ist jetzt einfach nur eine random Zahl, 100.000 von diesen Karren. Pössl nimmt aber irgendwie 10.000 oder whatever. Ich weiß nicht, wie viel die abnehmen. Aber die kriegen dann halt einfach nichts mehr und dann werden die Preise halt einfach teurer.
Ja.
Also das heißt, das Grundfahrzeug steigt natürlich auch im Preis. Deshalb glaube ich, es ist immer noch preislich günstiger, sich einfach einen komplett ausgebauten zu besorgen und den dann umzubauen. Und vor allen Dingen, es ist halt so, es ist total geil, sich so ein Projekt zu realisieren und macht extrem viel Spaß. Man kann sich darin verwirklichen. Der Gedanke, ich verkaufe den nachher aber teurer, weil ich habe den ja geil ausgebaut, das funktioniert dabei nicht. Also du kaufst quasi einen Kastenwagen, du steckst da ganz viel Geld und ganz viel Arbeit rein und dann möchtest du den verkaufen, dann verkaufst du den zu einem Preis von einem Kastenwagen und nicht zum Preis vom ausgebauten Camper.
Ja.
Beim Camper ist es andersrum.
Also teils, kommt darauf an, wie krass der ausgebaut ist. Es gibt auch Leute wirklich, also es gibt Leute, die hingehen und sagen, ey, ich finde deine Karre so geil, ich biete dir absurde Summen, kommt häufiger vor tatsächlich von Leuten, die zum Beispiel da auf meinem Kanal vorgestellt worden sind, gibt es zwei Leute, die echt regelmäßig irgendwelche absurden Angebote bekommen, die Karre sofort abzugeben.
okay.
Also ist krass. Aber dann musst du natürlich so ausbauen, dass es High-Level-Shit ist irgendwie. Und beim Ausbau kommt ja noch, du brauchst eine Werkstatt. Also nutzt du das Fahrzeug täglich? Ist das dein tägliches Einsatzfahrzeug? Weil, wenn du dann dran rumschraubst oder dran rumbastelst, dann musst du jeden Tag alles wieder aufräumen, das Auto einsatzbereit lassen. Wenn du eine Werkstatt hast und das Auto tatsächlich einfach als zusätzliches Projekt hast und du derzeit noch dein altes Auto fahren kannst, dann kannst du dein Auto hinten stehen lassen, werkelst darum, lässt alles stehen und liegen und machst am nächsten Tag nach dem Feierabend weiter. Und musst nicht alles, also da kommen so viele Faktoren zusammen. Hast du genug Werkzeug, hast du genug Platz, hast du irgendwo Möglichkeiten, günstiger Holz zu bekommen und so weiter und so fort. Also das ist echt krass. So ein Camper-Projekt ist riesig. Und jetzt, wenn wir beim Thema Customizen sind, das ist ja, das was ich mir wünschen würde von der Campingbranche, wäre, dass sie jetzt endlich mal einen Kastenwagen rausbringen, der keinen Bad hat. Einfach das Bad irgendwie eine Möglichkeit zur Außendusche und eine Möglichkeit, vielleicht irgendwo ein Porta-Potty in ein Fach reinzustecken, was man rausziehen kann oder so. Das ist die Option gibt, eine Klo und eine Dusche zu haben oder eine Außendusche. Aber das Badezimmer an sich nimmt so viel Platz weg und man braucht kein zweites Waschbecken, weil man hat ja ein Waschbecken in der Küche. Und wenn da eine ordentliche Lösung kommen würde, wo man sagt, so hey, man lässt jetzt mal das Bad weg, dann wäre, glaube ich, wäre es einfach ein Paradies für Outdoor-Sportler, sich so ein Fahrzeug zu kaufen und dann auf ihre Sportgeräte, auf ihre Größen anzupassen, umzubauen, was ich persönlich richtig geil finde. Also ich würde an dem Auto, wenn es mir gehören würde, auch noch zwei, drei Dinge ändern und hier einen Schrank woanders hinsetzen und da ein bisschen was ändern und hast du nicht gesehen? Aber ja.
Ja, das ist halt immer limitiert dadurch, dass du halt dann dieses Bad hast. Ich meine, ich liebe das Bad. Ich habe das Auto gekauft, weil es halt eine richtige Dusche hat bei mir. Und ich das auch wirklich oft benutze. Aber ich verstehe schon. Also das ist, man braucht es halt nicht unbedingt. Und wenn man jetzt nicht so viel oder nicht so lange unterwegs ist oder halt auch mal unterwegs ist, wo man auch einfach mal in den See hüpfen kann,
brauchst ganz, du das. Ganz viele Leute sind halt auch irgendwie sagen, ey, ich brauche keine Dusche, die zu mir kommen. Die sagen halt so erstmal, ich brauche die einfach nicht. Weil wenn ich dusche, dusche ich draußen oder ich habe irgendwo eine andere Möglichkeit zu duschen. Und für die ist dann eher der Platz viel, viel wichtiger. Und das einfach als optionales Angebot. Es fehlt halt einfach. Es gibt keinen Camper ohne Bad.
Ja,
das also ist halt crazy, weil außer das halt ein T6 California oder so. Aber
ja, gut, aber da...
Da wird es ja. Das kannst du ja preislich auch nicht leisten. Du willst ja keinen Porsche fahren.
Und da ist halt dann das Problem, da passt dann halt vieles andere nicht. Ne? Also es ist halt, wenn du jetzt kein Bad hättest, dann kannst du halt ganz easy einen Längsschläfer machen, was halt für die Bikes deutlich besser ist, also wo du quasi längs zur Fahrtrichtung deine Betten hast. Dann kannst du nämlich die Bikes ganz easy Vorderrad ausbauen und dann da reinschieben, von der Länge her. Du hast ja den 6 Meter, da geht das nicht, ne?
Ja.
Oder? Bei deinem geht das nicht.
Ich muss Vorderräder ausbauen. Also das Vorderrad raus und dann steht das Hinterrad noch so, ich sag mal, 20 Zentimeter in die Küche rein. Oder ja, 15 bis 20.
Ja. Okay, ja. Und da ist dann halt schon immer so ein bisschen schwierig. Also für mich, ich möchte halt einen klaren Cut zwischen Garage, wo halt alles super dreckig ist und dem Wohnraum, wo es halt
halbwegs sauber ist. Ja, und das ist genau das Thema. So, wenn du halt den 600er hast und du hättest jetzt das Bad nicht, dann würden halt die Räder zum Beispiel auf die linke Seite von links reinpassen. Und dann kannst du da noch so eine Ausbuchtung machen, wo du eine Sitzecke drauf. Also du hättest so viele Möglichkeiten. Oh Gott.
Ja.
Ich träume schon wieder.
Ich merke schon. Aber lass uns doch mal darüber sprechen. Wir gehen jetzt von dem Fakt aus, man hat sich so ein Auto oder man spielt mit dem Gedanken, sich so ein Auto zu besorgen. Ob das jetzt von Sunline, von Pössl, von irgendwelchen Companies ist, ist egal. Wir sprechen jetzt erstmal darüber, was kann man da noch machen, damit es halt einfach ein bisschen cooler ist und noch ein bisschen nützlicher und halt weniger nach Großeltern on Tour aussieht.
Also man braucht auf jeden Fall Platz für Sportgeräte. Also Bett hochlegen, Nummer 1, brauchen wir nicht thematisieren, ne? dass die Bikes drunter passen. Also
Bett mindestens 10 cm hoch. Ja. Das ist für innen auf alle Fälle extrem wichtig, damit die Bikes halt drunter passen. Und meistens braucht man den Platz beim Pennen halt auch gar nicht so viel wie dann normalerweise.
Und wenn es dann noch oben am Kopf zu eng ist, du gewinnst unter dem Bett Stauraum und das heißt, du könntest oben eine Seite von den Schränken wegnehmen. Das sind beim Sunlight 12 Schrauben. Also die du halt, und darunter ist halt auch Verkleidung. Das sieht dann nicht scheiße aus oder so, sondern der ist einfach hinterm Schrank ganz normal verkleidet und du kannst einfach eine Seite der Schränke rausnehmen und hast dann quasi da dein Kopfende und schlägst du nicht den Kopf und die andere Seite, die Füße, sind dann quasi unter dem Hängeschrank und gewinnst halt Stauraum unterm Bett, wenn du es höher legst. Ja.
Okay, das ist schon super. Bei mir, bei dem Auto, was ich habe, da geht es auch so, ohne dass ich was rausschrauben muss. Da ist halt einfach das Bett höher gelegt, man hat ein bisschen weniger Platz, aber man schlägt sich eigentlich, wenn man es ein bisschen gewohnt ist, nicht den Kopf
an. Ja, da gibt's halt so ganz krass unterschiedliche Ansprüche an, wie viel Platz man eben im Bett braucht. Ja. Deswegen sage ich das. Weil mir ist es auch wurscht, aber es gibt ganz viele Leute, die sagen, nee, die müssen da oben aufrecht sitzen können oder haben Angst, sich den Schädel einzuschlagen. Also das ist sehr individuell.
Was ich jetzt nach meinem Bike-Trip machen lasse, ist, ich lasse das Auto höher legen und große Felgen, 18 Zoll Felgen mit Offroad-Reifen drauf machen. hat einfach den Vorteil, bei dem, also ich habe quasi dieses Maxi-Fahrwerk oder Fahrgestell, was eh schon so ein bisschen Spurverbreiterung hat und was eh schon 16 Zoll Felgen hat. Und da kann man jetzt von ORC diese großen 18 Zoll Felgen drauf machen. Und das Coole dabei ist, das ist jetzt nicht so wie bei diesen Tuning-Autos, das heißt, du machst eine große Felge, dann wird das Gummi an den Seiten viel weniger, sondern in diesen Radkasten passt tatsächlich ein viel größerer Umfang rein, man muss ein bisschen den Tacho angleichen, aber man kann sich halt vorstellen, wie beim Fahrrad. Hast du ein 26 Zoll, hast du ein 27,5 oder hast du ein 29 Zoll? Es rollt halt einfach viel besser über alles drüber.
Ja.
Und gerade mit diesen breiten Offroad-Reifen.
Offroad-Reifen.
Kannst du einfach weniger Druck fahren. Musst halt so ein bisschen diese Sachen angleichen lassen, diese Drucksensoren. Aber dann kannst du wirklich halt, ich glaube, 2,5 Bar oder so fahren.
Und ja, ich glaube, dreieinhalb sind, glaube ich, in den 18 Zoll Felgen drin mit 3,5 Bar. Und wenn du die Standard 16, oder was ist das? 16 Zoll, glaube ich. 16 Zoll Felge mit den Riesenreifen fährst, dann musst du 5,5 Bar fahren. Und ja, das ist halt einfach, das ist wie Betonreifen. Da scheppert alles, genau, in der Karre.
Ja. Also mir haben sie gesagt, sie stellen diesen Drucksensor auf 2,5 runter, weil je nachdem, wo du ja auch unterwegs bist, auch in was für einem Gelände, kannst du ja nochmal ablassen.
Ja.
Also grundsätzlich fährst du so 3,5 oder ein bisschen drunter und dann, sobald du halt irgendwo bist, wo es mal matschiger ist oder wo es mal sandiger ist oder so, kannst du halt einfach Luft nochmal ablassen. Und das macht wirklich einen krassen Unterschied.
Enorm. Also 18 Zoll Felgen, weniger Luft. Allein auf der, also dadurch, dass sie breiter sind, fahren sie sich halt einfach in den Kurven, das Auto nicht so schwammig, ist deutlich angenehmer. Es ist wirklich angenehmer mit den dicken Felgen.
Du hast ja auch fette Felgen drauf und was für Reifen hast du denn?
Ich habe die BF Goodrich All-Terrain, aber ich glaube, das ist fast ein bisschen drüber so, auch wegen Abrollgeräuschen und Spritverbrauch.
Mhm.
Also wer sagt, er braucht es nicht ganz so hart, gerne genutzt und für gut befunden von vielen Leuten sind die Grabber AT3, glaube ich, heißen die.
Genau, General Grabber, die hole ich mir nämlich jetzt auch. Die hatte ich auch beim alten Camper und die sind schon wirklich gut. Den du hast, den habe ich auf dem Defender.
Ja.
Der ist halt schon lauter und verbraucht schon mehr Sprit, aber schaut natürlich mit der, wenn man den noch mit der weißen Schrift bekommt, schon nochmal ganz geil aus. Auf alle Fälle. Genau, aber da tut sich auch was. Da gibt es mittlerweile echt viel, viel mehr Reifen, die diese Traglastsache aushalten. Und das ist schon spannend. Aber genau, das ist das, was ich als nächstes machen lasse. Und was ich jetzt schon gemacht habe, ich habe mir zwei Solaranlagen aufs Dach bauen lassen.
Mhm.
Und zwar die eine, die ganz normal meine Zweitbatterie lädt. Und da habe ich dann so einen Wechselrichter dran bauen lassen, dass ich halt dort was einstecken kann während der Fahrt oder halt auch so lange, bis die Batterie leer ist. Was ich aber auch gemacht habe, ich habe mir eine große 100 Watt Solarpaneele draufschrauben lassen, die in mein Goal Zero Apparat geht. Also ich habe quasi so eine Kiste, da kannst du das halt sofort laden, die ist aber nicht mit dem Auto verbunden, sondern die kann ich von Fahrzeug zu Fahrzeug mitnehmen. Das ist halt wie so ein Handtäschchen. Und damit kannst du einen E-Bike-Akku laden. Da ist halt alles schon verbaut, Wechselrichter, kannst du alles Mögliche einstecken. Und das finde ich auch wirklich super sinnvoll, sowas zu haben.
Geil.
Weil gerade jetzt mit E-Bikes und so ist es halt immer ein bisschen schwierig, die dann wirklich, wenn du mehrere Tage unterwegs bist, voll zu halten. Und mit den zwei Solaranlagen, also eine, wenn du fährst, eine, wenn du stehst, funktioniert das wirklich extrem gut.
Hm. Voll, bin ich sofort bei dir. Das ist etwas, was ich mir wünsche. Schöne Solaranlage auf dem Dach.
Du hast gar keine drauf oder nur die deine Zweitbatterie lädt?
Nein, ich habe gar keine drauf. Keine Solar.
Keine Solar.
Richtig, richtig bitter. Aber hey, ist halt so. Dafür habe ich ein Auto for free.
Das ist auf alle Fälle wichtig, ne? Das ist besser wie bei mir, der sich das Ding halt für teuer Geld gekauft hat.
Aber ey, Hut ab. Deine Umbauten sind aber schon auch eher, muss ich jetzt mal so sagen, ist ja schon auch, wenn man jetzt so ein bisschen im Camping-Circuit, Mountainbike-Circuit unterwegs ist, Standard. Also das, was du jetzt gesagt hast, mit Felgen drauf, Wechselrichter rein, Solarpaneele, fette andere Batterie, sinnig. Schon aber auch Standard, weil jeder, der sich ein Auto kauft und halbwegs damit auseinandersetzt, der weiß, okay, Das muss man tun.
Genau, mittlerweile schon. Ja. Das Geile ist, dass sich das halt mittlerweile durchgesetzt hat mit den großen Felgen. Als ich vor 5 Jahren meinen anderen Camper umgebaut habe, da war es tatsächlich noch sehr selten, dass man das gemacht hat, weil da gab es nur ORC, die das gemacht haben und die waren noch sehr, sehr klein.
Ja.
Und mittlerweile sieht man die Felgen aber überall, was halt echt cool ist, weil es das Auto einfach extrem aufwertet.
Ja.
Ja. Was ich noch mache, ich beschrifte mein Auto halt komplett. Klar, weil auf einer Seite ist es natürlich Werbung für mich. Auf der anderen Seite schaut der halt aber auch viel unauffälliger aus. Mhm. Weil der schaut halt immer nach Lieferwagen aus. Und wenn man die Fenster zuklebt, also es gibt da ja so eine Folie, die halt, wo du von innen nach außen gucken kannst, aber nicht von außen nach innen. Da habe ich wirklich noch nie Probleme gehabt, dass mich irgendwer weggescheucht hat oder so. Das geil. Ist, glaube ich, schon echt ganz geil. Und ein Partner von uns, Frontrunner, hat mittlerweile auch für den Ducato einen Dachträger gebaut.
Mhm.
Das hat jetzt eine ganze Zeit gedauert, aber den werde ich mir wahrscheinlich auch draufschrauben mit einer fetten Lichtleiste. Da kann man auch noch was aufs Dach laden und dann könntest du dir zum Beispiel darauf auch einfach so eine Goal Zero Solarpanel.
Das ist tatsächlich alles schon in Planung und besprochen, ist aber nicht ganz so einfach, wenn man in solchen Sponsoring-Programmen drin ist.
Okay.
Ja.
Weil du dann da nicht so ein Ding drauf schrauben darfst.
Ja, genau, das muss man halt erst abklären wegen Konzernpolitik. Aber was nicht ist, kann noch werden. Und der Frontrunner-Mensch, den wir ja beide kennen, ist sehr gewollt, mir so ein Ding oben drauf zu schrauben. Aber noch sind wir nicht so weit.
Das schaut auch sehr, sehr geil aus. Und da bin ich gespannt, ob ich das dann jetzt auch dann mal mache.
Ja.
Genau, und dann habe ich noch eine letzte Idee. Da weiß ich aber noch nicht, ob sie funktioniert. Und zwar, ich reise ja oft mit meinem Hund. Jetzt ist es so, dass in so einem großen Auto ist eigentlich, wenn man halbwegs vernünftig parkt, die Fenster aufmacht, weil das Ding ja so viele Fenster hat, eigentlich kein Problem ist, den Hund auch mal eine gewisse Zeit drin zu lassen. Das machst du mit Oreo auch.
Ja.
Jetzt habe ich mir überlegt, ich habe ja diese Solaranlage und habe mal geschaut, was diese Dyson Luftkühler so verbrauchen. Und tatsächlich geht sich das aus, dass du dir da so ein Dyson-Gerät auf Stufe 10 reinstellen kannst. Und das macht wahrscheinlich ein richtig schönes Klima für den Hund, so dass du halt auch mal vielleicht eine Stunde länger Rad fahren kannst, ohne dass du Angst haben musst, dass es dem Hund schlecht geht.
Ja, das ist cool. Das ist echt cool.
Also das ist so eine Sache, wo ich wirklich überlege. Ich meine, klar, das Ding ist riesig und nervt wahrscheinlich so ein bisschen, aber gerade für so warme Tage ist es, glaube ich, nicht so richtig schlecht.
Mhm.
Da
ist auch entspannter bei der Parkplatzsuche, weil Schattenparkplatz suchen kann manchmal richtig nervig sein.
Ja, ist so. Ich meine, wie gesagt, in diesen Campern, wenn die Hunde sich halt auf dem Boden befinden oder sich halt unterm Tisch oder so, da ist es tatsächlich immer erstaunlich kühl. Also man hat da keinen großen Stress, aber trotzdem ist das Gefühl irgendwie besser, wenn man so ein Teil drin hat und das vielleicht sogar so ein bisschen überwachen kann mit der App.
Ja.
Wie warm es gerade ist. Weil auch da, weißt du, wenn du merkst, als wir im Finale waren, hattest du ja Angst, dass es Oreo zu warm wird. Und wenn du einfach auf dein Handy gucken kannst und kannst dich mit diesem Teil da verbinden und siehst, okay, ja, es ist irgendwie, weiß nicht, 12 Grad in dem Auto, dann ist man doch ein bisschen beruhigter.
Ja, 12 Grad ist halt schon auch zu kalt für ein Oreo.
Der zittert, ja.
Der wird schon wieder frieren. Der kleine Spanier.
Der Oreo hat ein Wohlfühltemperaturfenster von 1,5 Grad.
Zwischen 23 Grad und 25 Grad ist er zufrieden.
Alles darunter,
mir ist alles drunter oder drüber
alles ist, darüber ist, ja. ist richtig heiß.
Ja, genau.
Ja, okay. Ja, entspannt. Genau. Ja, also das sind so die Dinger, die ich jetzt erstmal an dem Auto verändern werde.
Ja, geil. Ey, viel Spaß mit dem neuen Auto. Danke für die Tipps. Lass uns hören, was die Klimaanlage kann. Lass uns hören, wie das E-Bike-Laden funktioniert. Das sind wertvolle Tipps für unsere Zuhörer da draußen, weil ich glaube, gerade E-Bike-Laden über Solar ist ein sau wichtiges Thema der Zukunft, was Mountainbike-Camping angeht.
Ja, ich denke auch. Und bei so einem Wechselrichter hast du einfach unglaublich viel Verlust.
Ja.
Und das ist halt echt bei so einer Box relativ entspannt.
Ja.
Da hast du halt kaum Verluste, weil es halt alles perfekt aufeinander abgestimmt ist.
True that.
Und das Empfehle ich.
Danke, Tobi. So, machen wir noch Fail der Woche und Lucky Shot, oder?
Ja, gerne.
Also mein Fail der Woche ist relativ unspektakulär, aber für mich war der sehr fatal. Und das ist tatsächlich, dass ich mich an einer besagt besprochenen, gerade eben ausführlich diskutierten Kiste namens Klimaanlage irgendwie mich ein bisschen verkühlt habe oder wie man sagt, verschleimt habe. Und das kurz vor der Stone King Rally. Das hat mich ziemlich genervt und war ziemlicher Abfuck und definitiv ein Fail der fucking Woche.
Das ist auch echt scheiße.
Vor allen Dingen so dämlich. Aber gut, that's it. Das ist mein Fail der Woche. Unspektakulär, nicht witzig, einfach nur scheiße.
Ja, mein Fail der Woche ist der, dass ich halt dann letzten Samstag mal ausprobieren wollte, wie das mit dem Paddeln so ist. Also wie, wenn man halt wirklich mal 30 Kilometer am Tag fährt, was halt richtig lange im Boot bedeutet. Und bin da halt einfach alleine gepaddelt für viele, viele Stunden. Und habe dann schon gemerkt, ah ja, okay, hier meine Schultern gehen so ein bisschen zu. Das ist aber normal. Jedes Mal, wenn ich halt irgendwie eine Sportart mit den Armen mache, ist beim allerersten Mal, wenn ich das mache in einem Jahr, also ob es jetzt Skitouren gehen, ob es Langlaufen ist oder so, gehen halt meine Schultern zu. Also das hat nichts mit Muskelkater zu tun, sondern ich habe einfach oben auf den Schultern Krämpfe. Oh. Und habe schon gemerkt, okay, ja, das ist blöd. Aber ja, kennst du ja, jetzt nimmst du halt eine Schmerztablette, weil das ist die einzige Möglichkeit, wie es weggeht, weil ansonsten verkrampft es sich halt immer mehr. Und du brauchst quasi diese Entspannung. Das ist wie so eine klassische Fehlhaltung, ja. So, und dann habe ich halt eine 400er Ibo genommen und habe gedacht, ja, wird schon. So ist es ja sonst auch. Okay, dann habe ich eine 600er Ibo genommen. Habe gedacht, oh, Junge, ey. Also ich habe hier wirklich mit Schmerzen, vor Schmerzen gekrümmt auf dem Sofa gesessen. Beziehungsweise gelegen. Ich habe gedacht, wieso wird das denn nicht besser? Und dann habe ich noch eine 600er Ibo und dann hatte ich halt richtig was drin und dann ging es irgendwann besser. Aber ich habe wirklich vor Schmerzen gekrümmt. Ich habe mich dann geduscht und habe echt unter der Dusche geschrien, weil es so fucking wehgetan hat.
Voilà, wie krass.
Man kennt das ja so ein bisschen also wenn man halt in der Wade Krämpfe hat oder so. Das ist halt, also und das halt über Stunden. Ja. Und da habe ich echt gedacht, boah, fuck, ey, wenn das jetzt einfach jeden Abend so ist bei dem Bootstrip, dann sterbe ich. Aber auch da war es wieder so, war genau einmal. Und jetzt geht's ganz gut. Ich hatte auch am nächsten Tag keine Muskelkater oder irgendwas. Es waren halt einfach nur diese Krämpfe. Aber, alter Falter, habe ich gelitten.
Ja. Glaube ich. Vor allem, also Krämpfe sind halt die, ich weiß auch nicht, aber das ist so ein Schmerz, der überrennt einen so und man ist im ersten Moment so perplex so und wenn sie dann einfach nicht nachlassen, das stelle ich mir sehr unangenehm vor.
Ja, also kann ich dir sagen, ist es auch. Oh. Also es war wirklich übelst eklig, aber wir haben es geschafft, aber da habe ich wirklich kurz daran gezweifelt, ob dieser Trip machbar ist für mich oder nicht.
Geil. Schön. Was war der Lucky Shot?
Ja, mein Lucky Shot ist halt einfach der, es geht morgen los. Ganz lange habe ich mir Gedanken dazu gemacht, ganz lange habe ich das Ding geplant, immer wieder verschoben. Dann war eigentlich nicht klar, passt alles aufs Boot. Aber ich bin jetzt wirklich mit vollem Setup gefahren. Es passt alles gut, es funktioniert super. Mein Hund hat kurz vor Abfahrt noch richtig schwimmen gelernt. Und da mache ich mir jetzt auch weniger Gedanken. Also der kann jetzt vor allen Dingen, der kann natürlich auch ohne Schwimmweste mittlerweile gut schwimmen, aber auch mit Schwimmweste extrem gut. Und ja, alles in allem geht es wirklich so auf die letzte Minute perfekt aus.
Geil.
Und das ist mein Lucky Shot, dass da wirklich viele Sachen, die noch so ein bisschen fragwürdig waren, jetzt klar sind.
Geil.
Und es jetzt morgen aus Wasser gehen kann.
Ja, so ähnlich ist es bei mir auch, der Lucky Shot. Das ist einfach dieses befreiende Gefühl, dass man irgendwie kurz vorm Trip dann doch alles erledigt hat. Ich muss noch zwei Videos schneiden, den Podcast hier machen. Der Bus kam last minute. Ich hatte noch ein Personal Coaching und den Bus wieder umzubauen. Und jetzt ist irgendwie so alles fertig. Ich habe zwar mein Fahrrad noch nicht gecheckt und die Sachen noch nicht gepackt, aber das mache ich jetzt nach dem Podcast und dann fahren wir irgendwann mittags los und dann ist einfach so alles erledigt und man kann irgendwie mit einem guten Gefühl auf diesen Trip starten. Und das ist echt viel wert, wenn man so optimistisch, optimistisch guter Laune da in so einen Trip startet. Und das ist bei deinem Trip viel wert, das ist bei meinem Trip viel wert, das ist immer viel wert.
Ja. Auf alle Fälle. Wunderbar. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine ganz gute Zeit in Italien, Frankreich und drücke dir die Daumen, dass das alles funktioniert und werde bei dir sein.
Grazie, ey. Ich werde auf Social Media berichten, YouTube und Instagram. Also YouTube wird es nur Stories geben, genauso wie auf Instagram und dann eine Woche danach wahrscheinlich von jedem Tag irgendwie ein Video, so mal der Plan. Mal gucken, ob ich das zeitlich alles unterbekomme. Genau. Ja, so schaut's aus.
Mega cool.
Danke.
Wir sehen uns auf der Eurobike. In diesem Sinne,
alles Gute.
Auf alle Fälle.
Auch privat.
Ich wünsche dir was.
Tschüss.
Tschüss. Ciao, ciao.